Wer macht Literatur? Der Podcast, der mit den Menschen hinter den Büchern spricht. Verlegerinnen, Agenten, Vertriebsleute und Herstellerinnen. Warum schreibt jemand unter Pseudonym? Und wie nah kommen die sich selbst, die ihre eigene Vergangenheit zum Zentrum ihrer Literatur machen? Warum können Menschen nicht zu Hause schreiben? Und was genau macht eigentlich Büchermarketing? Warum sind Influencerinnen plötzlich das dicke Ding? Und wer steckte damals wirklich hinter dem Buch »Ich war der Märchenprinz«? Mein Name ist Anne Siegel. Ich bin Schriftstellerin und starte mit dieser Folge den Podcast »Wer macht Literatur?« Immer freitags, alle 14 Tage, im wöchentlichen Wechsel mit meinem anderen Podcast Zuversicht. In der ersten Folge von Wer macht Literatur treffe ich eine ganz besondere Frau aus der Literaturbranche. Gudrun Fähndrich war 26 Jahre lang Pressechefin beim Verlag Kiepenheuer & Witsch in Köln. Kurzform Kiwi. Einmal Kiwi, immer Kiwi. Das war mein Lieblingssatz von ihr in unserem Gespräch. Es geht um Shitstorms und den Wandel in der Literaturkritik, aber auch in der Pressearbeit. Es wird um verbotene Bücher und verrückte Revivals gehen und auch um den Fall Till Lindemann. Gudrun, du bist an einer Stelle, die ganz wichtig ist für den, oder warst an einer Stelle, die ganz wichtig ist im Buchhandel. Eigentlich hast du eine Schlüsselfunktion ausgeübt und nicht alle Schreibenden sehen das so. Erzähl mal.
Ja, du sagst richtig, ich war bis vor ein paar Monaten die Pressesprecherin und Leiterin der Pressestelle beim Verlag Kiepenheuer & Witsch und habe das 26 Jahre tatsächlich gemacht. Und ich fand auch immer, dass das eine wichtige Stelle im Haus ist. Das hören die anderen Abteilungen natürlich nicht so gerne. Jede Abteilung in einem Verlag hat natürlich eine entscheidende Rolle bei der Publikation eines Buches. Aber die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich wirklich das Bindeglied zwischen Autor und Buch und der Öffentlichkeit. Wir versuchen also einem Roman, einem Sachbuch, einem Unterhaltungsbuch irgendeiner Art, einem Memoir, eine Bühne zu bieten, den Autor, die Autorin in die Öffentlichkeit aus verschiedenen Wegen in die Öffentlichkeit zu bringen, damit die Menschheit überhaupt von einem Buch erfährt und damit dann natürlich auch den Umsatz, das heißt einen Kaufanreiz für ein Buch auszulösen und dem Verlag damit auch natürlich Umsatz zu generieren.
Du hast natürlich wahrscheinlich mit die spannendsten 26 Jahre im Buchgeschäft erlebt. Ein so großer Wandel. Kannst du dich, und wir sprechen von Kiepenheuer & Witsch, einem der tollsten Verlage, finde ich übrigens in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, vielleicht sogar weltweit. Kannst du dich an deinen allerersten Tag bei Kiwi erinnern?
Ja, das erinnere ich noch sehr, sehr gut, weil der erste Tag sozusagen eigentlich noch gar nicht mein Arbeitsbeginn war. Ich bin nämlich, obwohl ich noch bei einem anderen Verlag zu der Zeit war, hatte ich mir Urlaub genommen, um an der wirklich sehr zentralen Vertreterkonferenz teilzunehmen, die dann ja den Ausblick auf das nächste Programm bietet. Und da haben wir gedacht, obwohl ich an einem 1. Mai erst anfing, das macht Sinn, dass ich da irgendwie die sind immer so Ende März, dass ich da teilnehme. Und ich weiß noch sehr genau erstmal, dass es unglaublich aufregend natürlich war. Viele neue Leute, viele neue Eindrücke, Bücher, von denen ich natürlich noch gar nichts gehört hatte. Das hat sich natürlich in den späteren, in meiner Tätigkeit verändert, weil ich ja an dem Prozess des Programmmachens sozusagen beteiligt war und frühzeitig wusste, was kommt. Aber da hatte ich dann ein komplettes Programm, was fantastisch war. Wir diskutierten mit den Vertretern damals eben über Inhalte, stundenlang über literarische Qualität, über Schwächen und Stärken eines Buches und wie man das nach außen transportieren kann. Und diese Diskussion ging auch bei dem Abendessen weiter, sodass ich fast weinend abends nach Hause fuhr, weil ich gedacht habe, oh, hier bist du richtig. Hier wird wieder über, ich war vorher zugegebenermaßen in einem Ratgeberverlag gewesen, übergangsweise, und da fehlte mir natürlich dieses Sprechen auch über Literatur, und das haben wir dort getan, und das hat mich umgehauen, dass es wieder so einen Ort gab. Man muss jetzt ehrlicherweise sagen, das ist ja, wie gesagt, 26 Jahre her, und das hat sich radikal gewandelt, auch wie der Ablauf dieser Vertreterkonferenzen ist. Die Diskussionen über die Inhalte müssen leider zugunsten von Marketingmaßnahmen, Point-of-Sale-Argumenten und solchen Dingen, gehen die doch sehr zurück. Aber immerhin, es wird natürlich auch noch über Qualität eines Buches offen gesprochen in dieser Runde.
Die Menschen, die dir da gegenüber gesessen haben, sind ja eine Sparte, die Vertreterinnen und Vertreter, die in den Buchhandel gehen. Mit so jemandem möchte ich auch sprechen im Rahmen dieses Podcasts. Ja. Das sind ja oft Leute, die wahnsinnig lange in den Verlagen sind. Mhm. Mir ist das mal passiert nach einem Pitching meines Buches. Also ich war auch eingeladen, war ein Spitzentitel im Verlag. Und es war übrigens toll, weil ich war zweimal nacheinander eingeladen. Das heißt, ich hatte vorher meinen Roman Nordbeute, glaube ich, oder Reykjavik Blues und dann Senora Gerta. Und ich habe das war auch sehr durchgetaktet, ich hatte nur 10 Minuten. Ich habe mir aber von meinen 10 Minuten selber ein bisschen was abgeknapst und habe gesagt, bevor ich Ihnen jetzt von meinem neuen Buch erzähle, ganz herzlichen Dank für Ihre tolle Arbeit im Buchhandel. Sie haben so viel für meinen letzten Roman getan und da bin ich Ihnen ganz dankbar für. Und so, und dann fing ich an. Und dann ist was Verrücktes passiert in der Mittagspause. Da kamen einige zu mir und deshalb weiß ich, wie lange die in dem Bereich sind. Eine sagte, ich bin 36 Jahre in dem Bereich. Wissen Sie eigentlich, dass Sie die erste Autorin sind, die sich bei uns bedankt hat? Das hat mich total schockiert. Ja. Ich fand das so selbstverständlich. Die haben so eine wichtige Schlüsselposition. Du bist damals eingestiegen, ja wahrscheinlich noch nicht als Presseleitung.
Doch. Ah. Doch, ich bin, ich war nicht blutjung.
Von 0 auf 100.
Ja, ich war vorher, ich hatte einige Berufserfahrungen, also ich war so insgesamt pressemäßig vielleicht schon 5 Jahre unterwegs. Und tatsächlich muss man allerdings auch sagen, hatten wir ein Leitungsteam, 2 Leiterinnen. Und das hat mir besonders gut gefallen, dass man also eine geteilte Verantwortung hatte, sich gut austauschen konnte, aber eben auch Probleme auf Augenhöhe besprechen konnte und so. Das wäre für mich die ideale Form für mein ganzes Berufsleben gewesen. Leider ist aber diese Konstruktion dann aufgelöst worden, weil meine Kollegin dann zur Marketingleiterin aufgestiegen ist. Eine Position, die es noch gar nicht gab, als ich im Verlag angefangen habe. Marketingleitung ist erst erfunden worden. Also wir sprechen ja wirklich von einer Zeit, in der es noch keine Mails gab, in der Pressemailings per Fax gemacht wurden oder per Post. Also wir saßen stundenlang da und haben getütelt. Pressemitteilungen, die auf Papier natürlich waren. Und wenn wir was von Journalisten wollten, dann haben wir die angerufen. Wir haben den ganzen Tag telefoniert, fast 8 Stunden. Oder wurden eben angerufen. Also die Leitungen in der Pressestelle waren immer besetzt. Ne? Also wie gesagt, die Erfindung der Mails ist Fluch und Segen, aber das lief damals ganz anders. Also wir hatten immerhin schon einen Computer. Manche schrieben auch noch auf einer elektrischen Schreibmaschine, aber so eine Zeit war das. Und dann, da hat sich eben insgesamt, nicht nur in den technischen Voraussetzungen, sondern in der gesamten Medienwelt, mit der ich zu tun hatte, natürlich radikal was verändert. Also als ich begonnen habe, war das Feuilleton das A und O der Pressearbeit, das Herzstück. Auch das hat sich, das hören jetzt meine Kollegen im Feuilleton ungern wahrscheinlich, aber auch das hat sich natürlich sehr verändert. Es gibt ganz neue Medienformen natürlich, Podcast eben, Blogger, Talkshows hatten nicht diese Bedeutung. Es gab, ja, es gab Bioleck vielleicht schon, wo man mal einen Autor unterbringen konnte. Das literarische Quartett natürlich, da wurde jetzt kein Autor untergebracht, aber immerhin Bücher angedient und So, aber und es gab auch jede Menge Literatursendungen im Fernsehen, die es ja leider auch nicht mehr gibt. Da hat man seine Energien hinkonzentriert und auch das hat sich eben in diesen 26 Jahren natürlich total verändert.
Das ist total interessant. Diese Zeit, da hat sich wirklich viel verändert. Mhm. Biolek gab es übrigens damals. Ich habe ja mal für den gearbeitet. Mhm. Deshalb weiß ich, dass es war ja Bios Bahnhof, glaube ich, zu der Zeit. Aber es war ein Konzept, das sich sehr unterschieden hat von dem, was wir heute kennen. Es war eben nicht, da sitzt einer, jeder hat was vorzustellen, sondern es gab immer diese monothematischen Themen wie Diven oder so. Da flog Alfred dann quer durch die Welt und besuchte irgendwelche Mezzosopranistinnen auf irgendeiner fernen Yacht und kaufte die sozusagen schon mal ein. Also ja, das war noch sehr, sehr anders.
Ja.
Gab es damals eigentlich schon das, was wir heute Shitstorm nennen? Und haben wir damals, wie haben wir das damals genannt? Ein Skandal?
Ja, natürlich gab es auch Literaturskandale oder ja, Shitstorms in dem Sinne. Man kriegte natürlich Briefe und empörte Briefe. Das war ja auch die Zeit von Wallraff und Böll. Also Böll habe ich natürlich nicht mehr leider miterlebt im Verlag, aber Günter Wallraff natürlich. Es gab dann eben ja gerichtliche Einlassungen, sodass man Bücher schwärzen musste, sowas. Aber ein Shitstorm, diese geballte Energie gab es nicht. Also es, nee, also weil jetzt haben wir natürlich ein Medium. Durch die Social-Media-Kanäle, wo sich alles ballt. Damals schrieb jeder einzelne empörte Leser einen Brief an entweder das Feuilleton, wie es dazu käme, ein Buch so hymnisch zu besprechen, was doch offensichtlich von schlechter Qualität sei, oder man hat eben den Verlag darauf aufmerksam gemacht, dass das sich des Publizierens nicht wert sei oder so. Aber das war immer so einzeln. Also ich kann mich wirklich nicht an so ein Krisenmanagement, wie wir das in den letzten Jahren häufiger mal hatten, kann ich mich in den ersten Jahren eigentlich nicht erinnern. Aber vielleicht ist auch mein Gedächtnis da. Nee, ich wüsste nicht.
Das würdest du mit Sicherheit wissen, ja, wenn es das gegeben hätte.
Ja, ja.
Du sagst gerade Krisenmanagement. Heißt das, das hat sich beschleunigt alles von der... Ja, okay.
Ja, auf jeden Fall. Also eben aufgrund von Shitstorms sind Verlage auf einmal in Zugzwang, sich zu verhalten. Autoren müssen sich verhalten oder die Öffentlichkeit erwartet das. Wenn man das Beispiel bei uns im Verlag, das aus der jüngsten Geschichte, der Rammstein-Sänger Till Lindemann hat ja bei Keep Mojadovic zwei Lyrikbände veröffentlicht und wir haben wieder aufgelegt einen frühen Roman. Und dann gab es natürlich durch die Vorwürfe gegen Lindemann die MeToo-Geschichte, einen erheblichen Druck auf den Verlag, sich dazu zu verhalten, sodass man dann eben auch sich von dem Autor getrennt hat, was sicher sinnvoll war und richtig. Das ist eine Entwicklung, die eben vielleicht vor 25 Jahren so nicht denkbar war. Ich erinnere zumindest in unserem Haus, also es waren schwierige Publikationen auch immer dabei, also damals die satanischen Verse oder so, aber aus anderen Gründen waren die schwierig,
ja.
Also da gab es ja eine Bedrohungssituation und Angst und so, das hatte dann andere Motive, warum man da auch Krisensitzungen einberufen hat, wie verhalten wir uns und Sicherheitsmaßnahmen und so weiter. Auch bei Wallraff gab es solche Momente, aber so wie heute oder in jüngster Zeit, das auch, wie verhält man sich zum Nahen Osten zum Beispiel, dass Autoren Verlage verlassen, weil sie finden, der Verlag positioniert sich nicht richtig oder eindeutig oder hat andere Autoren im Programm, die da sich an, nicht richtig zu verhalten aus der Sicht dieser Autorin oder Autors. Also sehr viel schwieriger geworden.
Das hat es wahrscheinlich so in der Form früher nicht gegeben, oder? Also so eine, oder eine andere Form von Autorensolidarität?
Erinnere ich zumindest nicht. Okay. Also
habt ihr nicht damals sogar auch die Porno-Debatte von Adi Schwarzer begleitet, apropos Shitstorms und so? Nee, das war eine Emma-Geschichte und ihr wart aber der Verlag für
sie. Ja, natürlich. Ja. Wegen Alice Schwarzer haben wir auch gelegentlich kleine Shitstorms. Also sie ist ja nun mal sehr meinungsstark und das ist ja auch einer der Gründe, warum sie Autorin bei uns ist. Wir wollen das ja auch gerne zulassen und so eine Vielfalt haben. Aber das gefällt natürlich auch nicht allen. Und da gab es dann auch immer mal wieder Kommentare der Öffentlichkeit. Aber das muss man dann auch aushalten, wenn man hinter einem Autor steht. Und man muss sich das gut überlegen, will man und muss man das aushalten? Selbstverständlich im Fall von Alice Schwarzer ja, aber im Fall von Till Lindemann war das eben anders und dann hat man das eben anders entschieden. Also
der Verlag ist sehr unbeschadet daraus gegangen, was ja auch ein Segen ist unter Umständen in dieser Gemengelage, die wir gerade haben. Also ich glaube, Menschen haben nicht im Blick, Gudrun, dass dein Beruf ja wahnsinnig vielfältig ist. Also der hört ja im Grunde genommen nicht auf in dem Moment, wo du sagst, ich sitze im Büro, wir sind in Kontakt mit Leuten aus der Presse oder mit Kritikerinnen. Ihr begleitet ja auch auf Lesereisen die Autorinnen und Autoren. Das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor. Hat sich das verändert im Laufe der Jahre? Wie ist das überhaupt?
Also das ist ein ganz wichtiger Bereich, der bei uns in der Presse angesiedelt ist. Das ist nicht in allen Verlagen so, dass die Veranstaltungen in der Presse sind. Manchmal sind sie beim Vertrieb, aber bei uns sind sie eben Teil der Presse. Und das ist ein ganz wichtiges Instrument, dass Autorinnen und Autoren eben Lesungen, Veranstaltungen, auf Festivals gehen und so. Wir begleiten nicht alle Veranstaltungen. Also es gibt einfach fantastische Buchhändlerinnen, Festivalleiterinnen, Literaturtage, Buch Wien, whatever. Und da sitzen ja kompetente Menschen, Haberfront, Lit Cologne, also ich will niemanden vergessen, aber auf jeden Fall die nehmen die Autoren in Empfang, die begleiten die oft vom oder lassen die vom Flughafen abholen und so. Man muss nicht zwingend überall dabei sein, aber was wir uns immer versucht haben, also erstmal natürlich ausländische Autorinnen begleiten wir immer und das waren natürlich auch die spannendsten, weil man sieht die halt nicht so oft. Die deutschsprachigen Autoren, denen begegnet man dann viel häufiger. Das macht trotzdem unheimlich Spaß, aber wenn amerikanische, englische, französische Autorinnen kommen, dann ist man einfach auch ein paar Tage am Stück mit denen zusammen. Das macht man mit den deutschsprachigen Autorinnen nicht. Da geht man meistens mit zur Premiere oder wenn irgendwas tricky ist, wo man denkt, da ist gut, wenn da noch mal eine helfende Hand dabei ist. Aber im Großen und Ganzen machen wir das nur bei den Premieren. Und ansonsten sind die gut aufgehoben mit den Veranstaltern und Veranstalterinnen. Und da muss man nicht immer dabei sein. Aber das ist, das ist ein spezieller Bereich. Ist auch herausfordernd, das zu organisieren. Das machen bei Kiwi mittlerweile 4 Kolleginnen. Das ist auch etwas, was zu einem Autorenverlag dazugehört, auch als, das erwarten auch Autorinnen, die machen das oft gerne. Sie verdienen teilweise ihren Lebensunterhalt damit. Es gibt ja Autorinnen oder Autoren, so wie Feridun Saimoglu, der ständig on the road ist, oder Klaus Murig, oder die das gerne machen.
Ich habe mal mitbekommen, dass bei einer Premiere es totalen Streit gab, große Premiere, wer auf den, ich sag mal jetzt, Gästeplätzen für den Verlag sitzen durfte. Gehört das noch im Grunde genommen zu der Pressearbeit, zu sagen, wir entkrampfen das hier, wir passen auf, dass da auch noch alles gut läuft? Oder Anschlussfrage sogar, wie sehr muss eine gute Pressefrau, ein guter Pressemensch, der Verlegerin oder dem Verleger den Rücken eigentlich frei halten? Also Sachen, die früher vielleicht auch die Verleger mit übernommen haben, die heute in der modernen Verlagsarbeit sehr auch an den Presseleuten hängen. Hat sich das verändert?
Also sagen wir mal so, bei sehr begehrten Buchpremieren, wie sie zum Beispiel bei Stuckrad Barre, bei Quentin Tarantino, also sag mal so Stargeschichten, ne? Auch Sibylle Berg, die Premieren, da müssen wir natürlich mit dem Veranstalter aushandeln, wie viel Gästelistenplätze man da bekommt. Und das, ja, alleine der Autor, die Autorin hat ja manchmal einen Tross von Freunden. Dann wollen wir natürlich gucken, dass die wichtigsten Journalisten da einen Platz finden, damit sie auch über dieses Event berichten. Dann sollen natürlich Freunde des Hauses, die dann unbedingt, es gibt dann, also das sind manchmal so gesellschaftliche Ereignisse, also gerade Stuckrad Barre, die beiden, also Berlin und Hamburg Geschichten da, da wurde uns die Bude eingerannt, jetzt gerade bei dem letzten Buch, weil da natürlich auch so wenig vorher drüber bekannt war. Und das mit der Premiere sozusagen erst gelüftet wurde, das Geheimnis um den Inhalt. Da waren wir wirklich in Verlegenheit, also da alles, alle unterzubringen. Aber im Großen und Ganzen ist das nie ein Problem. Dann macht man irgendwie 10 Karten für den Verlag oder auch manchmal 20. Und dann können auch mal Blogger mit da rein und Buchhändler und Journalisten sowieso. Und ja, und natürlich die Verlegerin und die zwei, die vom Verlag mitreisen oder so. Aber mehr braucht man da auch nicht.
Großen Respekt nochmal, weil das war ja auch noch sozusagen deine Amtszeit, in Anführungszeichen. Ich habe großen Respekt davor, diese Stuckrad-Barre-Geschichte so lange die Spannung zu halten in der Presseabteilung mit, da kommt jetzt was, aber wir sagen nicht, was es ist. Und am ersten Tag, wenn ich es richtig im Kopf habe, 70.000 verkaufte Exemplare, hat jedenfalls das Börsenblatt geschrieben. Mhm. Wofür habe ich das teure Abo?
Ja. Ja, das kann hinkommen. Das ist ja sehr, sehr schnell in die Höhe, auf die Bestsellerliste, sofort auf Platz 1 gesprungen. Also das hat schon sehr viele Rekorde gebrochen, dieser Roman, weil eben ja diese Sperrfrist dringend einzuhalten war. Und ja, das war schon eine Herausforderung, also weil man konnte nicht einfach, wie man das üblicherweise tut, wir arbeiten ja sehr weit im Voraus für Bücher, weil die Planungen der Medien, die sind ja auch langfristig. Wir reden ja nicht nur über Tageszeitungen, die unter Umständen auch mal schnell reagieren können, oder Podcasts oder Social Media und Web, Online-Medien, sondern wir reden ja auch über Frauenzeitschriften, die einen Vorlauf von 3 Monaten haben oder 2,5, oder Talkshow-Redaktionen, die ein halbes Jahr im Voraus planen, ne? Also unsere Vorläufe sind ja riesig. Wir stellen und das Programm Monate vor Erscheinen den Redaktionen vor, entweder persönlich oder aufgrund unserer Kataloge oder Digitalkataloge mittlerweile vorschauen. Naja, auf jeden Fall, und dann verschicken wir eben auch frühzeitig, freizügig die Druckfahren. Das ist ein ganz wichtiges Arbeitsinstrument. Und wenn man das nicht kann, wie in dem Fall, bei dem Roman von Stuckrad Barre, dann muss man natürlich mit einigen wenigen Medien, also das waren dann tatsächlich 2 oder 3, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, die dann vorher schon mal unter Verschwiegenheitserklärungen da reinschauen durften, damit sie überhaupt ein Interview führen konnten, was dann am Tag des Bucherscheins auch erschien. Also von daher, das war anstrengend, weil alle anderen Medien natürlich darum gebeten haben, das auch zu können, und warum werden manche bevorzugt und so. Aber das sind Auseinandersetzungen. Also gerade um diese Sperrfristen habe ich auch schon in all den Jahren große Auseinandersetzungen führen müssen. Ich weiß noch sehr genau, das war auch ziemlich am Anfang meiner Zeit bei Kiwi, dass ich im Fall von Benjamin Lebert erbitterte Streits und Kämpfe mit Redaktionen ausgefochten haben, weil das war das Wunderkind. Als Crazy erschien oder ich darüber mit ein paar Redakteuren gesprochen habe, merkte ich schon, das war so besonders, und als sie lasen, was für eine Qualität das eben auch hatte, da konnten die das Wasser nicht mehr halten. Und ich musste dann die Sperrfrist aufheben. Das weiß ich noch sehr genau. Dass ich dann eine Woche vorher irgendwie gesagt habe, so, weil dann das FAZ-Magazin, glaube ich, sowieso schon den ersten Beitrag machte und Süddeutsche. Ja, und wenn die dann so vorpreschen oder man das weiß, dann muss man auch sagen, so, dann ist für alle anderen auch das nicht mehr bindend. Das ist dann einfach nur fair, die alle zu informieren und nur die mit dem langen Vorlauf haben dann sowieso keine Chance, da irgendwie schnell noch zu reagieren. Die waren natürlich trotzdem sauer, aber da so, das war so eine erste Feuerprobe, wo ich gemerkt habe, das kann auch mal nicht so harmonisch ablaufen. Und so Fälle hatte ich dann im Laufe der Zeit natürlich einige.
Ich kann mich noch erinnern, damals, ich war eingeladen zur Buchpremiere von Gerhard Schröders Biografie, Hoffmann und Campe. Und wir Journalisten, Journalistinnen mussten alle unterschreiben, eine Konventionalstrafe, da haben wir damals gesagt, so viel ist er aber nicht wert, von 250.000. Fand ich unglaublich. Mhm. Das ist so lange her, ich glaube, ich war noch bei 1 live. Also wirklich schon sehr, sehr lange her. Da hat man fast schon keine Lust mehr, das zu besprechen, ehrlich gesagt. Und im Nachhinein, ich habe das Buch neulich auch in den Bücherschrank hier um die Ecke vom Quest Hotel gestellt. Es tat mir wahnsinnig gut übrigens, weil ich dachte, den Dreck will ich nicht mehr in meinem Schrank haben.
Alles zu seiner Zeit, sag ich.
Alles zu seiner Zeit letztlich schon. Kannst du dich eigentlich auch an einen ganz dunklen Tag in diesen 26 Jahren erinnern?
Dunkel inwiefern? Also es gab zum Beispiel, weiß ich noch, als einer unserer Vertreter im Alter von 50 Jahren plötzlich nicht mehr aufgewacht ist morgens. Gott, wir waren Anfang 50, den mochten wir alle sehr gerne, Michael Wibbelsmann. Dass sowas ist natürlich erschütternd irgendwie, so Verlust von Kolleginnen oder Kollegen, aber dunkler Tag.
Ihr habt ja übrigens,
kann ich jetzt nicht sagen.
Ja, mir fällt gerade ein, was ihr alle, also ja, das sind ja so spannende Buchjahre gewesen. Ihr seid der Verlag, der das Ezra-Urteil eingesteckt hat. Mhm. Das muss doch ein sehr dunkler Tag gewesen sein. Also
ja, das ist natürlich, das Ezra-Urteil war vor allen Dingen, glaube ich, für unseren damaligen Verleger und den Lektor von Maxim Biller, Helge Malchow, ein sehr dunkler Tag. Klar, weil er da jahrelang ihm zur Seite gestanden hat, mit ihm da gestritten hat. Das kann ich jetzt, also klar ist das misslich, wenn man auf einmal so ein Urteil hat und dann kann man dieses Buch nicht mehr verkaufen, ist aber doch sehr davon überzeugt, dass es ein gutes war. Das gehört auch zum Geschäft, ne? Also auch, dass manche Rechnungen nicht aufgehen, dass Hoffnungen enttäuscht werden, dass wir alle ein Buch lieben. Und es ist aber, wenn es rauskommt, fast wie heiße Luft. Oder dann kommt direkt der erste Gegenwind und die Kollegen der anderen Medien schließen sich da so ein bisschen an. Und so, also das hat auch ein bisschen zugenommen, dass die Kritiker gerne und Kritikerinnen möglichst früh so eine Marke, so eine Duftmarke setzen wollen. Das war ja auch oft der Grund, warum sie Sperrfristen nicht eingehalten haben. Weil sie eben die Ersten sein wollten, die da sagen, gelungen oder nicht gelungen. Ne? Also da habe ich mich häufig drüber geärgert, muss ich sagen. Wenn dann die Sperrfrist nicht eingehalten wurde und stattdessen schon 2 Wochen vor Bucherscheinen ein gnadenloser Verriss irgendwo in einem großen Medium drin kam. Ne? Also,
ja klar, das macht eure ganze Arbeit von Monaten, vor allen Dingen der Autoren, kaputt. Vielleicht nochmal zu nachgeschoben zum Ezra-Urteil. Das war eine Klage gegen Maxim Biller und den Verlag ja dann auch, seiner Ex-Freundin, die erkannt wurde in dem, die deutlich erkennbar war offensichtlich.
Ja. Es ist um verletzte Persönlichkeitsrechte, genau.
Ja.
Doch, es gab dann auch eine geschwärzte Fassung, irgendwie, ja, ja.
Das Buch ist dann aber irgendwann vom Markt genommen worden.
Ja, genau.
Ich habe von meinem eigenen Anwalt erfahren, erst wie viele Klagen es im Hintergrund doch gibt in der Buchbranche.
Ja.
Also es gibt ja immer noch spektakuläre Sachen. Oder das ist ein Anwalt, der einen sehr bekannten Autor immer mal wieder rausgehauen hat, der es irgendwie nicht geschafft hat, sich immer an die Absprachen mit dem Verlag zu halten. Also ständig, wenn er interviewt wurde, ach, und da war ja das und das und die Verlegerin so, ach nein. Ja, und dann kam mein Anwalt, der auch meiner ist, der dann für mich auch mal einspringen musste, als seine Theatermacherin zum Beispiel ein Buch von mir adaptiert hat, ohne gefragt zu haben nach den Rechten, solche Geschichten. Von ihm weiß ich, wie viel es ja auch übrigens zum Beispiel mit Erben von verstorbenen Autoren gibt. Mhm. Ihr werdet ja auch viel mit Erben wahrscheinlich in diesem Verlag zu tun gehabt haben, ne? So.
Ja, klar. Also auch, ja, natürlich von Autoren, die nach wie vor bei uns erscheinen, ne? Also Remarque, Irmgard Keun, Böll, ganz wichtig. Da haben wir ja alles lieferbar, haben gelegentlich sogar nochmal neue Publikationen oder also zum Beispiel Böll-Kriegsbriefe oder so, die wir dann herausgeben. Da hat man natürlich mit den Erben zu tun, ja, auf jeden Fall.
Irmgard Keun ist ein wahnsinnig gutes Beispiel, Gudrun. Ich habe das Gefühl, ich bin selber ein wahnsinns Irmgard Keun-Fan. Mhm. Ich liebe ihre Sprache. Ich habe das Gefühl, dass diese Autorin zu ihrer Zeit gar nicht so bekannt wurde, wie sie hätte sein müssen, 50er, 60er Jahre, und dass die nochmal wieder so einen neuen Boom erlebt. Das muss doch auch sehr überraschend sein manchmal. Da habt ihr dann, müsst ihr wahrscheinlich gar nicht viel für tun in der Presse, oder?
Nein, also da gab es auch keine Neuedition in der letzten Zeit, wo wir, ja, aber auch mit mäßigem Erfolg, muss ich ganz ehrlich sagen, versucht haben, nochmal eine Wiederbelebung von Klassikern, war Vicky Baum. Da haben wir sehr schöne, neu gestaltete Ausgaben gemacht. Aber das ist uns eigentlich nicht gelungen. Also, dass wir da nochmal eine Renaissance schaffen konnten. Ne?
Also, wie schade übrigens, weil die passt so in unsere Zeit.
Ja, im Grunde ja.
Das waren gerade die Oscars. Auch deren Leben noch nicht verfilmt wurde, finde ich immer noch ganz erstaunlich.
Aber sie galt oder gilt vielleicht vielen immer noch als eine schnulzige Unterhaltungsautorin, was ihr aber wirklich nicht gerecht wird. Ne? Also, naja, wie gesagt, also solche Versuche sollte man auch, finde ich, auch in Zukunft nicht unterlassen. Ne? Also, es gelingt ja gelegentlich auch. Also
man muss vielleicht auch an der Stelle mal kurz sagen, was ich auch erst lernen musste im Laufe der Jahre, was viele gar nicht wissen. Ein Verlag muss alle, die er publiziert, alle Bücher vorrätig halten, auch in einer kleinen Auflage, weil sonst die Autoren und Autorinnen das Recht haben, die Bücher zurückzuziehen. Genau. Also das ist sozusagen euer Part der Vertragseinlösung.
Mhm. Genau, also wenn man eben gar nichts mehr auf Lager hat, dann tut man ja nichts mehr für dieses Werk, für die Lieferbarkeit, und dann fallen oder kann der Rechteinhaber die Rechte zurückverlangen, oder manchmal macht man das auch als Verlag direkt aktiv, wenn man unter einer gewissen Verkaufsstückzahl im Jahr drunter bleibt und das über mehrere Jahre. Da gibt es ja Stellen im Verlag, die das ständig auch im Blick haben und kontrollieren, und dann wird das innerhalb des Lektorats einmal diskutiert, diese Liste über Rechte Rückfall, und dann wird der Rest des Verlages praktisch einfach informiert, damit man in Zukunft da im Bilde ist, die und die Rechte sind zurückgefallen an den. Das ist ein ganz normaler Vorgang, der häufig vorkommt. Aber da haben wir in der Presse wirklich nichts mit zu tun.
Haben sich eigentlich die Messen im Laufe der Jahre sehr verändert?
Achso, du hattest ja auch noch den Buchhandel.
Ja, kannst du auch gleich mit beantworten, macht nichts.
Ja.
Und übrigens an der Stelle nochmal danke, weil ich werde dich jetzt immer auf den Messen vermissen. Ich habe so viele schöne Besuche, wir kennen uns schon länger, so viele Besuche bei dir am Stand gemacht im Laufe der Jahre bei Buchmessen, erst als Journalistin, dann als Autorin, und danke dafür übrigens an der Stelle mal. Das war mal ein sehr schönes Welcome, ohne dass ich ja Autorin des Verlages war. Ja. Und du wirktest immer wahnsinnig glücklich auf den Messen, das kann ich sagen.
Ja, die haben mir auch Spaß gemacht. Wenn sie dann mal losgegangen sind, dann haben sie mir Spaß gemacht. Ich muss sagen, im Vorfeld, das ist so viel Vorbereitung, so viel Terminmanagement und so mit den vielen Autoren, die man da hat, und dass auch jeder irgendwie zur rechten Zeit am richtigen Ort ist und so. Also im Vorfeld dachte ich immer, ach, wär's doch mal rum. Aber wenn wir dann da waren, dann hat es wahnsinnigen Spaß gemacht, weil man eben mit den Autorinnen zusammenkam, mit den Journalisten, die man zum Teil nur auf Messen sieht, zweimal im Jahr, im besten Fall in Leipzig und in Frankfurt. Und ja, wenn man dann in diesem Betriebsmodus auf Betriebstemperatur war und dann abends bei den Empfängen und den Partys und Veranstaltungen dann auch Leute getroffen, dann waren einfach viele schöne Begegnungen und sehr dicht gedrängte 4 Tage und so. Das hat schon Spaß gemacht. Und ja, da denke ich auch so, wenn eine Messe läuft, also wahrscheinlich dann öfter mal dran, wie das war. Das ist jetzt das erste Mal, ich habe die letzte Messe in Frankfurt noch mitgemacht. Das war meine Abschiedsmesse, war auch sehr schön. Und jetzt steht ja die Leipziger Messe vor der Tür. Die habe ich auch immer sehr geliebt, weil die so etwas entspannter war, unaufgeregter, so von allem. Also sowohl vom Tempo als auch ja, etwas großzügigere Hallenbestückung. Die Luft war etwas besser, das Licht und so. Und ein wenig weniger Autoren als in Frankfurt und dadurch auch ja nicht ganz so, ja, so ein Gerenne und so ein Jonglieren mit 3 gleichzeitig und so, ne? Also obwohl wir da schon viele Kolleginnen vor Ort sind von der Presse, aber jeder hat dann ja eben auch ihre 3, 4 Autoren zu betreuen und so. Also die Messen haben sich schon in diesen 25 Jahren auf jeden Fall verändert. Das waren ja früher immer schon eine Netzwerkinstitution, klar, das auch, aber es war auch eine Vertriebsmesse. Dort wurden noch Treffen mit Einkäufern gemacht, wo auch gleich geordert wurde, ne? Also die Bestellungen fanden auf der Messe statt und das gibt es jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Weil eigentlich, ja, da gibt es für die großen Ketten gibt es Key-Accounter, die besuchen ja die großen Thalia, Hugendubel und so weiter, ich glaube sogar fast schon vor der Messe, also zu einem sehr frühen Zeitpunkt auf jeden Fall, oder die unmittelbar nach der Messe, also da laufen die Geschäfte auf ganz anderen Kanälen und wie gesagt, die kleinen Buchhandlungen, die werden ja noch vom Vertreter besucht. Die brauchen auch nicht auf der Messe sozusagen zu ordern. Und auch die Lizenzen werden eigentlich unmittelbar vor oder nach der Messe meistens. Also diese, da gab es, als ich im Verlag anfing, tatsächlich noch viele Rechte, Ein- und Verkäufe auf der Messe. Jetzt sind es eher, also das Programm wird vorgestellt, aber zum Beispiel in unserer Lizenzabteilung, die um Auslandslizenzen oder Taschenbuchrechte, das wird vorgestellt, aber die Geschäfte werden dann im Anschluss gemacht, irgendwie ganz in Ruhe mehr oder weniger. Und also es gab eben häufig heiße Manuskripte, oft aus Amerika, wo dann eine Verlegerin über Nacht im Zimmer irgendwie in sich einen Eindruck verschaffen musste und am nächsten Tag die Tausenden Vorschuss da bieten musste. Also so, das ist, glaube ich, sehr selten geworden, ne? Dass so ein Messehype, also so ganz heißes Manuskript und 4 Verlegerinnen lesen gleichzeitig. Also meines Wissens nach gibt es das kaum noch. Also,
aber ich kann mich...
Es ist eine Medienmesse geworden tatsächlich.
Ah, okay.
Mehr.
War das nicht vor 2 Jahren, als Bonnie Garmes im Hintergrund so fett gehandelt wurde? Erinnere ich das richtig?
Das wüsste ich nicht, dass eben. Okay. Also mag sein, dass das auch unsere Verlegerin da gelesen hat oder die Lektorin, das weiß ich nicht. Möglicherweise, ja, ab und an gibt es das sicher noch und die Agenten sind ja auch schlau, die nutzen natürlich manchmal auch so ein Geraune und so einen Zeitdruck und so ein, ja, drumherum. Das nutzen sie aber auch außerhalb der Messen. Also es gibt ja Auktionen, Deadlines, die manchmal sehr kurz gesteckt sind. Da kriegt die Lektorin ein Manuskript und dann wird gesagt, bitte mach uns bis übermorgen ein Angebot. Und das gibt es ja immer noch gelegentlich. Und das macht es natürlich für die einzelnen Häuser auch schwierig, auf einer Basis, die seriös ist, dann ein Angebot zu machen, ne? Also Kiwi hat das Glück, dass es jetzt nicht so ein Riesenhaus ist und man dann relativ schnell und kurzfristig auch Stimmen anderer Abteilungen, verkaufender Abteilungen, sei es Marketing, Vertrieb, auch Presse, dass da mal schnell auch ein Eindruck mitgelesen wird, damit man dann am nächsten Tag sagen kann, könnte in der Presse funktionieren oder nicht, könnte im Handel gut gehen oder nicht. Dann hat der Lektor oder die Lektorin schon mal immerhin also ein Stimmungsbild, auf dessen Basis man dann eine Verkaufseinschätzung machen kann und dann auch dann bieten kann bei so einer Auktion. Ich weiß nicht, ob so ganz große Häuser das auch können, also oder wie da die Entscheidungsfindung ist.
Du hast mir mal erzählt, dass ihr sehr, also im Team viele dann eben auch vorher die Manuskripte schon lesen, bevor sie eingekauft werden. Das hat mich damals total überrascht, dass so viele im Hintergrund ja beteiligt waren. Mhm. Gibt es so etwas wie den glücklichsten Tag? Wahrscheinlich gab es viele glückliche Tage, oder, in der Zeit? Ich finde ja eure Räume auch sehr toll. Ihr seid umgezogen in der Zeit.
Ja.
Von einer Villa in Marienburg direkt an den Hauptbahnhof. Das fand ich übrigens echt mutig so.
Ja, das stimmt. Ja, das war ein Sprung. Die Villa haben auch viele alteingesessene Autoren natürlich vermisst, weil die hatte natürlich einen besonderen Charme und einen traumhaft schönen großen Garten, in dem wir auch wirklich legendäre Feste gefeiert haben. Das haben wir auch vermisst. Also wir Kolleginnen, also diese, ja, da Mittagspause, Tischtennis im Garten spielen und so und ein Brot essen. Das war schon sehr schön, aber es war natürlich ziemlich abgelegen. Viele mussten da mit dem Auto hinfahren und konnten dann das Auto abschaffen, als wir dann zentral an den Bahnhof gezogen sind. Und ja, für die ganze Infrastruktur, also Autoren kommen einfach mal vorbei auf dem Weg irgendwohin, wenn es über Köln geht, können die mal einen Kaffee trinken oder auch Journalisten kommen ab und zu mal reingeschneit und wir natürlich auch für Reisen. Man ist ruckzuck am Flughafen, man fährt mit dem Zug irgendwo hin und hat überhaupt keinen Zeitverlust. Das ist schon viel besser und die Räumlichkeiten sind einfach großzügiger als in der Villa. Das war natürlich winzig und da gab es ganz kleine Räume und auch wir unterm Dach gedrängt in der Pressestelle. Und gut, die Pressestelle war damals auch, bestand auch nur aus 4 Menschen. Mittlerweile sind es 10. Also da kann man auch sehen, wie die Entwicklung ist, auch die Bedeutung und die, der Anspruch der Medienarbeit. Also der gehört einfach so stark dazu. Auch die, wie gesagt, auch die Erwartung der Autorinnen ist groß da an so einen, also dass man da diesen wirklich zentralen Schalthebel in Bewegung setzt. Ne? Also das gibt es eigentlich nicht, dass ein Autor abwartet, mal gucken, was da kommt oder so. Ne? Also man macht eigentlich für jedes Buch wirklich aktive Pressearbeit. Das war vielleicht früher sogar auch anders. Also
darauf wollte ich gerade nämlich was sagen. Mein Eindruck, vielleicht täuscht er mich, ist, dass Autoren heute viel mehr angehalten sind, auch selber was dafür zu tun. Mm. Ich glaube, mehr als früher, oder? Mm. Dass du so schon was mitbringst, was leider ja auch dazu führt, da bin ich jetzt parteiisch, so, dass viele, ich sag mal, Schauspieler, Influencer, Instagrammer plötzlich Bücher machen sollen, weil die schon so viele Leute mitbringen. Es sind vielleicht nicht immer die Lesenden. Mm. Also die Kalkulation geht nicht immer auf.
Die geht nicht immer auf, aber oft. Ne? Also klar, weil Communities schon vorhanden sind, auf denen man aufbauen kann. Aber eben, was du sagst, dass die Erwartungshaltung der Autorinnen und was die so an Professionalitätsumfeld auch mitbringen. Also zum Beispiel, das hat zum Beispiel zugenommen und sich total verändert, dass auch Lesereisen über Agenturen organisiert werden. Das gab es, als ich angefangen habe, ja, Helge Schneider hatte einen Manager, Mädchen für alles, der auch die wichtigen großen Locations sozusagen gebucht hat, wo Helge vorher auch musikalisch aufgetreten ist oder so. Aber das ist so fast das Einzige, was ich erinnere. Und das ist aber viel, viel häufiger jetzt, dass ja, dass jemand, der nicht in den normalen Buchhandlungen oder auch Buchhandelsketten lesen möchte, sondern immer in Clubs oder in Theatern oder so, dass so jemand dann auch gerne irgendwie sich so eine Booking-Agentur oder so nimmt oder wünscht. Oder es gibt unterschiedliche Modelle. Manchmal beauftragt der Verlag, manchmal bringt der Autor jemanden mit, der das immer für ihn macht oder so.
Ja. Das ist ja auch ein großer Markt.
Ja, ne? So. Klar. Eventmanagement ist, ja, klar.
Gibt es etwas, wo du sagen kannst, das sollten Autoren niemals tun aus Sicht der Presse?
Ja, ich glaube, es ist nicht wirklich ratsam, einen Kritiker anzurufen oder anzuschreiben, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Das gab es früher auch gelegentlich, dass jemand dann dahin schrieb oder so. Und im schlimmsten Fall hat ein Kritiker sowas dann auch öffentlich gemacht. Ne? Das würde ich, kommt heute, glaube ich, auch kaum noch einer auf die Idee, aber es gab es schon mal. Ne?
Also das ist ja
unglaublich. Das ist ein Fauxpas, den würde ich, das sollte man cool bleiben. Also so keinen Widerspruch einlegen. Also nicht, wenn es ein normaler Verriss ist. Also wenn jemand diskreditiert wird oder so, ist das was anderes, aber wenn das auf der Sache-Ebene bleibt, sollte man das nicht tun.
Das hat sich wahrscheinlich auch nicht geändert. Böse Kritiken gab es damals schon, wie es sie heute gibt. Also klar. Bösartige, ja.
Klar, gab es auch. Gab es auch, natürlich. Das war ja die Zeit der bärbeißigen Großkritiker. Also da würde ich sogar fast sagen, also die waren irgendwie ein Radatz oder
stimmt, ja.
Auch ein Volker Hage konnte sehr heftig und natürlich Ranitzky, das war ja die Zeit, als sogar noch Ranitzky in der FAZ Kritiken oder auch Sigrid Löffler schrieb ja auch manchmal und machte Hörfunkkritiken und natürlich die Diskussionen im Quartett waren auch ganz anders gelagert, als das heute ist. Es hatte allerdings auch eine enorm größere Bedeutung als heute oder für Konsequenz, wenn man wusste, das weiß ich noch, das waren Festtage im Verlag, wenn entschieden worden war, dass ein Titel im literarischen Quartett besprochen wurde, dann wurden die Druckmaschinen angeschmissen und ein Nachdruck in Auftrag gegeben, weil man das von sicher, also, was heißt sicher, also, aber das gab es ja nicht immer, dass alle vier Kritiker dort dann das verrissen hätten. Also so, das wüsste ich jetzt, habe ich vielleicht auch verdrängt. Also meistens gab es doch dann auch irgendwie einen, der eine Lanze dafür. In jedem Fall war aber der Fokus und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit absolut auf diesen vier oder fünf Büchern, die da vorgestellt haben. Und das alleine hat ja auch damals den Buchhandel dazu animiert, dann ganze Tische damit zu dekorieren. Und das bringt ja auch schon bevor das Quartett lief, dann eine Motivation, irgendwie das zu kaufen und so. Das ist leider ganz verblasst. Also das spüren wir kaum noch in den Umsätzen, dass das...
Aber diese Streitigkeiten sind wahrscheinlich gut für den Umsatz letztlich, oder? Auch heute sicher, ne?
Ja, weckt ja Interesse, genau. Also auch wenn, ich finde immer, auch ein guter Verriss ist allemal besser als ignorieren. Denn also nichts ist ja schlimmer, als wenn ein Buch erscheint und es passiert nichts. Und das, muss man sagen, gibt es ab und an eben auch. Und das ist dann wirklich bitter. Also das ist auch schwer, dann einen Autor zu trösten und weil da hängt ja viel Herzblut und Zeit und alles Mögliche dran. Und wenn dann noch nicht mal jemand das für wichtig genug erachtet, um dann einen ordentlichen Verriss zu schreiben, also das ist schon bitter.
Was sich auch geändert hat, war, wir haben heute 90.000 neue Titel jedes Jahr im deutschsprachigen Raum. Das war damals noch nicht so viel, ne?
Nee, sicherlich nicht. Also auch unser Programm ist moderat erweitert worden, also noch in Relation harmlos. Also es sind um die 100, 120 Neuerscheinungen im Jahr. Verglichen mit anderen Verlagen ist das sicherlich harmlos. Aber diese Riesenzahl von Novitäten kommt natürlich auch zustande, weil es ja also in meiner Wahrnehmung, eine enorm größere Gruppe von Genre-Literatur gibt, die damals in unserer Kategorie von Verlagen kaum existierte. Also ich sage jetzt mal, Fischer, Rowohlt, Suhrkamp, Kiwi spielten ja alle in einer ähnlichen Liga und hatten aber überwiegend anspruchsvolle oder wirkliche Literatur oder eben interessante, spannende Sachbücher, politische Bücher oder auch whatever. Aber Krimis waren also auch bei uns eher die Ausnahme oder ein Unterhaltungsroman auch eher die Ausnahme. Und das hat sich in der Gewichtung und in der Proportionalität doch sehr verändert. Und ich beobachte das auch in allen anderen Verlagen, auch Fischer und Suhrkamp machen Fantasy, Krimi-Literatur, Frauenunterhaltung in Anführungszeichen und so, weil das eben die Miete bringt. Also das ist ja eben die Tendenz, dass da der meiste Umsatz liegt und dann kann man sich auch anspruchsvolle Literatur erlauben, wobei man auch sagen muss, Gott sei Dank, auch anspruchsvolle Literatur verkauft sich ja noch, wenn man die Bestsellerlisten anguckt, macht einem das immer wieder Mut, aber man muss auch sagen, unter den ersten 20 sind auch jede Menge Drachenliteratur und eben Krimis und sonst was. Also so, ohne das jetzt zu werten, das ist einfach die Realität und das...
Das sind die Genres, die sich weiter aufgefächert haben.
Ja, ja, genau. Und das hat sich auch sehr verändert.
Ja, ja. Das heißt, der Krimi-Boom, den wir im Fernsehen haben, gibt es auch im Buch.
Ja, schon lange, ja.
Okay. Mhm. Was wirst du am meisten vermissen?
Ja, da sind natürlich sehr viele gewachsene persönliche Kontakte, die angefangen mit den Kolleginnen, aber da wir, ich bleibe ja in der Stadt und ich habe gerade heute wieder eine Kollegin zum Mittagessen getroffen, wenn ich da in der Nähe bin, also versuche ich damit mit denen, die mir wichtig sind, doch den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und natürlich werden mir auch Begegnungen mit dem einen oder anderen Autor, die ja doch im Laufe der Zeit zu Freunden geworden sind, auch fehlen. Aber auch da denke ich, also wenn der Autor in Town ist, dann gehe ich da auch gerne nochmal zu einer Veranstaltung und sage ihm im Anschluss Hallo oder so. Das läuft nicht weg. Was ich sicherlich auch vermissen werde oder jetzt schon merke, sind natürlich die lebhaften Diskussionen auch um Inhalte, die ja nach wie vor, warum ist ein Buch gut, warum sollten wir das machen? Also das muss ich sagen, ich habe mich in meiner Verlagszeit mit Themen auseinandergesetzt, mit denen ich mich wahrscheinlich im Privatleben nicht unbedingt auseinandergesetzt hätte. Aber alleine dadurch, dass dann hieß, so, wir machen jetzt ein Buch zur Trump-Regierung oder über den Klimawandel oder das sind jetzt natürlich auch also Themen, die ich tatsächlich jetzt auch verfolge in den Medien. Mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, aber ich habe mich mit Themen auseinandergesetzt oder beschäftigen müssen, in Anführungszeichen, weil es eben zur Diskussion stand und das werde ich bestimmt vermissen, weil ich diese Themen jetzt auch ja weniger an mich herangetragen werden und ich dann doch die selektive Wahrnehmung habe, mit der ich dann meine Lieblingsthemen in Zeitungen und so weiter.
Und gleichzeitig erscheinen jetzt gerade Bücher, die du mit vorbereitet hast. Also deine Erntezeit sozusagen läuft ja auch noch, ne?
Ja, das ist richtig. Also gerade jetzt in diesem Frühjahr, das habe ich zumindest, was die Presseplanung betrifft, noch begleitet und vor allen Dingen auch früh die Manuskripte. Man muss allerdings auch sagen, das ist ja nicht so, dass man ständig brandheiße neue Manuskripte auf dem Tisch hat, sondern es sind ja auch ganz viele, Gott sei Dank, Bücher von Hausautorinnen. Und da können wir wirklich auf eine große Gruppe von treuen Autorinnen, das passiert ja ganz selten, dass mal eine Autorin oder ein Autor den Verlag verlässt aus irgendwelchen Gründen, also ganz, ganz selten. Und der Großteil, und das ist auch das Schöne an der Arbeit, ist doch das, der neue Roman von Katja Lange-Müller, von Joachim Meyerhoff, von Maxim Biller, von Christian Kracht, dass die immer wieder da liegen. Und da ist es natürlich keine Diskussion. Also da freue ich mich, dass wir da schon frühzeitig mit reinlesen dürfen. Aber da gibt es ja gar keine Diskussion, ob man das publiziert oder nicht. Unsere Meinung ist da gefragt, wo es ein neuer Autorin, neues Thema im Sachbuch oder so. Da hat man ja manchmal nur ein Buch von einem Autor und das wird dann diskutiert. Die anderen sind selbstverständlich Hausautorinnen.
Und ihr habt viele brisante politische Sachbücher ja auch gemacht, ne?
Ja, wir haben tolle, alle Bücher von Joschka Fischer. Das hört nicht auf. Also ich sage immer noch wir, weil einmal Kiwi, immer Kiwi. Nein, also was bestimmt extrem spannend ist, was ich bedauere, dass ich das nicht begleiten kann in diesem Jahr, sind die Memoiren von Angela Merkel, die ja im Herbst bei Kiwi erscheinen. Und das, da bin ich natürlich auch wahnsinnig neugierig drauf und freue mich. Also da hoffe ich, dann lese ich das auch dann, sobald es publiziert ist. Aber das wird auch eine große Herausforderung, auch in der Medienarbeit, weil da natürlich genau das Gleiche, was ich häufiger erlebt habe, dieses erste, wer darf zuerst lesen, wer darf zuerst interviewen und so weiter.
Ja, auch Angela Merkel von dieser Seite noch mal kennenzulernen, wird für uns alle sehr spannend sein. Ich habe eben gedacht, Gudrun, wenn du ein Mann wärst, würdest du eigentlich jetzt Berater werden, oder?
Vielleicht.
Denk doch noch mal drüber nach. Ich fände es zu schade, wenn die Buchbranche dich so ganz verliert. Ich danke dir ganz herzlich.
Sehr
und
gerne.
Wir bleiben dran, oder?
Finde ich auch. Danke.
Das war Wer macht Literatur? Alle 14 Tage freitags mit und von mir, Anne Siegel. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn und erzählt den Menschen davon, die euch etwas bedeuten. In der nächsten Folge geht es nach Venedig. Mehr wird nicht verraten. In 14 Tagen hören wir uns, so ihr wollt, wieder. Seid schön glücklich bis dahin. Wer macht Literatur? Ist eine Produktion von This Voice Travels. Konzept, Musik, Moderation und Produktion Anne Siegel.